Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Zahnmedizin Up to Date. Heute mit einem Beitrag zur postendodontischen Versorgung von Michael Naumann.
Einleitung.
Die postendodontische Versorgung ist das Bindeglied zwischen der endodontischen Zahnerhaltung und erfolgreichen dauerhaften prothetischen Versorgung. Perfektion in nur jeweils einem der beiden Teilbereiche wird nicht genügen, um dem Patientenziel des dauerhaften Kaukomforts zu genügen. Deshalb ist es wichtig, hier das richtige Verfahren zu wählen. Und es hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren. Während jahrzehntelang der gegossene Stiftstumpfaufbau Mittel der Wahl war, so ist es heute der konfektionierte Aufbaustift in Kombination mit einem Kompositaufbau. Ob nun ein faserverstärkter oder metallischer Aufbaustift zu verwenden ist, wird eher durch Handling-Eigenschaften bestimmt. Der Trend geht jedoch in Richtung Glas- bzw. Quarzfaserverstärkter Materialien.
Prognose endodontisch behandelter Zähne.
Das Wissen um eine adäquate Wurzelkanalbehandlung und somit die Wahrscheinlichkeit, einen endodontisch kompromittierten Zahn erhalten zu können, ist in den letzten Dekaden massiv gestiegen, wenn man die Anzahl der weltweiten Publikationen als Maßstab dafür nimmt. Praktisch stehen technische Hilfsmittel zur vereinfachten mechanischen Aufbereitung durch maschinengetriebene Aufbereitungsgeräte mit raffinierten Fallensystemen zur Verfügung, die es auch dem nicht spezialisierten Zahnarzt ermöglichen, effizient und effektiv die Behandlung durchzuführen. Man weiß, wie man eine effiziente Desinfektion des Kanalsystems erreichen kann. Man kennt wirksame medikamentöse Einlagen und es wurde klar, dass eine bakteriendichte Obturation und definitive Versorgung Schlüsselfaktoren sind. Eine systematische Auswertung veröffentlichter klinischer Studien zwischen 1922 und 2002 zeigte jedoch keine Verbesserung der Erfolgsrate der endodontischen Behandlung in den letzten 5 Dekaden. Interessanterweise konnte kein Unterschied in der Erfolgswahrscheinlichkeit der endodontischen Behandlung zwischen Allgemeinzahnarzt und Spezialist festgestellt werden. Nur postgraduale Studenten waren, vielleicht wegen einem besonders hohen Maß an Motivation, deutlich erfolgreicher. Diese Ergebnisse mögen für sich genommen nicht überzeugen. Jedoch muss man diese Daten in Relation zu den Behandlungsalternativen sehen. Dazu wurde ebenfalls eine systematische Übersichtsarbeit publiziert. Diese vergleicht die Erfolgswahrscheinlichkeit von Wurzelkanalbehandlungen mit implantatgetragenen Einzelkronen und festsitzendem Brückenersatz. Die Autorengruppe kam zu der sehr interessanten Schlussfolgerung, dass Zähne, die endodontisch behandelt wurden und mit Einzelkronen versorgte Implantate, die gleiche Kurzzeiterfolgswahrscheinlichkeit haben. Beide Restaurationsformen waren dabei besser als Brückenrekonstruktionen. Dies ist unterm Strich ein klares Plädoyer für die Endodontie oder, je nach Sichtweise, auch für die Implantologie im Vergleich zu zahngetragenen Brücken.
Merke, die Kurzzeitprognosen für endodontisch behandelte Zähne und mit Einzelkronen versorgte Implantate sind ähnlich. Der Zahn nach der Wurzelkanalbehandlung. Physikalische Eigenschaften.
In einer In-vitro-Studie wurden Zähne auf ihre physikalischen Eigenschaften überprüft. Verglichen wurden ehemals vitale Zähne mit endodontisch behandelten Zähnen des jeweils gleichen Patienten im sogenannten Halbseitenvergleich. Die Patienten hatten ihre Zähne zuvor aus parodontalen Gründen verloren. Die Autoren dieser Studie waren in der Lage zu zeigen, dass vitales Dentin härter ist als das Dentin des kontralateralen endodontisch behandelten Zahnes. Allerdings bestand kein signifikanter mechanischer Unterschied, der belegen könnte, dass endodontisch behandelte Zähne brüchiger wären. Dieses Ergebnis konnte durch eine weitere Studie im Halbseitenvergleich bestätigt werden. Diese zeigte dann, dass kein signifikanter Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt zwischen endodontisch behandelten und vitalen Zähnen besteht.
Merke, endodontisch behandelte Zähne sind nicht signifikant brüchiger. Strukturelle Stabilität.
Wichtiger als die genannten Faktoren ist der Betrag der verbleibenden Zahnhartsubstanz, der die strukturelle Stabilität des Zahnes beeinflusst. Während die Präparation einer Zugangskavität die strukturelle Stabilität um ca. 5% reduziert, wurde durch die Präparation einer MOD-Kavität eine Verringerung um 63% gemessen. Panit, Visai und Messer haben gezeigt, dass die Höcker-Auslenkung mit zunehmender Kavitätengröße steigt. Dieser Anstieg ist am größten nach der Präparation des endodontischen Zugangs. Besonders eindrucksvoll konnten Lang und Mitarbeiter zeigen, welche Auswirkungen jeder einzelne Behandlungsschritt, angefangen von der Zugangskavität bis hin zur Stiftbettpräparation für konische und zylindrische Aufbaustifte, auf die Flexibilität oder besser Steifigkeit eines endodontisch behandelten oberen mittleren Schneidezahns hat.
Merke, minimalinvasive, zahnhartsubstanzschonende Therapieformen sind vorzuziehen, da hier über die mechanische Stabilität die Prognose eines postendodontisch behandelten Zahnes verbessert wird. Klassifikation der Aufbaustifte.
Seit der Veröffentlichung der entsprechenden DIN-Norm wurde der Begriff Wurzelstift zugunsten des Begriffs Aufbaustift verlassen. Unter Ausschluss parapulpärer Stifte liegt diese Norm ein Prüfverfahren zur Prüfung der Festigkeit einer Kombination eines Aufbaustifts, des Aufbaus und des Befestigungsmaterials fest. Hintergrund war, dass die bisher in der Industrie und Wissenschaft angewandten unterschiedlichen Prüfverfahren für Aufbaustifte zu widersprüchlichen Aussagen über die Anwendbarkeit der verschiedenen Systeme führten. Um dem Zahnarzt und nicht zuletzt den zahntechnischen Laboren, von denen die Initiative ausging, Klarheit zu verschaffen, wurde mit dieser Norm ein eindeutiges und reproduzierbares Messverfahren festgelegt. Zum Wiederaufbau eines endodontisch behandelten Zahns ist, abhängig vom Zerstörungsgrad, das Einsetzen eines Aufbaustifts in Kombination mit einem Aufbaumaterial notwendig. Der Aufbau wird zum Ersatz verloren gegangener Zahnhartsubstanz, je nach System, als Teil eines Stiftstumpfaufbaus gegossen oder in Kombination mit einem konfektionierten Aufbaustift aus einem plastischen Restaurationsmaterial wie Komposit hergestellt. Der aus Aufbaustift und Aufbau bestehende Verbund wird als Stiftstumpfaufbau bezeichnet. Stiftstumpfaufbauten werden hierarchisch eingeteilt nach Art der Verarbeitung, der Art des Einbringens in den Wurzelkanal, der Verwendung vorgefertigter Anteile und nach der Geometrie des Aufbaustiftkörpers. Es besteht allgemeiner Konsens, dass die Stiftsetzung per se nicht zur Stabilisierung oder Verstärkung des endodontisch behandelten Zahnes beiträgt. Die Präparation eines Stiftbetts ist immer mit einer Entfernung von Zahnhartsubstanz verbunden. Dieses stellt eine nicht gewünschte Schwächung des zu restaurierenden Zahnes dar.
Merke, Stiftpräparation geht immer einher mit Schwächung des Zahnes. Passive, indirekte und direkte Aufbauten.
Im Prinzip gibt es zwei Ansätze, einen Zahnstumpf eines endodontisch behandelten Zahnes aufzubauen. Im herkömmlichen Verfahren wird über den Weg einer Abformung bzw. Modulation im Dentallabor, also indirekt, in mindestens zwei Behandlungssitzungen ein Stiftstumpfaufbau hergestellt. Im zweiten Verfahren wird der Zahn direkt am Patienten in einer Sitzung wiederhergestellt. Für beide Varianten besteht die Möglichkeit, passive Aufbaustiftsysteme zu verwenden. Passiv deshalb, weil keine Verkeilung, Verklemmung oder Friktion zum Haft des Stiftes in der Zahnwurzel beitragen soll. Diese Gruppe ist heute die populärere. Mittlerweile sind Aufbaustifte wie vorimprägnierte Fasermatten oder Faserbündel auf dem Markt, die im Prinzip nicht mehr als Stifte zu erkennen sind.
Aktive direkte Aufbauten.
Aktive Systeme sind nur in der direkten Form vorhanden. Diese sind in der Regel auf Schrauben mit und ohne Gewinde beschränkt, aber auch geschlitzte Stiftvarianten sind auf dem Markt, welche über Verklemmung oder Verkeilung funktionieren. Sie sind trotz ihrer weiten Verbreitung und Beliebtheit aufgrund hoher Primärretention obsolet, da sie stets zu Spannungen innerhalb der Wurzel führen. Über die Funktionsperiode können sich durch diese Spannungen Dentinsprünge entwickeln, die wiederum zu Wurzelfrakturen führen. Eine Erkenntnis, die bereits 20 Jahre alt ist. Eine bundesweite Umfrage in Deutschland unter Zahnärzten zeigte allerdings, dass mit einem Anteil von fast 50% Schraubsysteme die beliebtesten konfektionierten metallischen Aufbaustifte sind. Ein Forscherteam aus Heidelberg konnte kürzlich zeigen, wie nachteilig die Anwendung von Schrauben im Vergleich zu einem Glasfaserstiftsystem tatsächlich ist. Nach bereits einem Jahr versagten knapp 25% der Rekonstruktionen auf Basis von Schrauben. Besonders besorgniserregend dabei die Zahl irreversibler Misserfolge durch Wurzelfrakturen.
Merke, ein Aufbaustift soll nur verwendet werden, um zusätzliche Retention für den Aufbau zu erzielen.
Durch die zunehmenden Möglichkeiten adhesiver Techniken wird allerdings auch dieses Argument zukünftig auf seine Richtigkeit immer wieder zu prüfen sein.
Aufbaustiftvarianten. Gegossener Stift-Stumpf-Aufbau.
Die Idee, die Zahnwurzel für den Halt einer Krone zu benutzen, wurde bereits im 17. Jahrhundert von Fauchrath beschrieben. Er inserierte Holzstifte in den Wurzelkanal, welche aber durch ihre Quellung Wurzelfrakturen verursachten. 1878 beschrieb Richmond die gleichnamige Krone als ein Stück Stiftaufbau. Erst durch die Verbesserung der endodontischen Therapie in den 1950er Jahren wurde die Trennung von Krone und gegossenem Stiftstumpfaufbau zur Routinemethode. Eine systematische Übersichtarbeit zeigte, dass gegossene Stiftstumpfaufbauten mechanisch besser belastbar sind als alle anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Systeme. Aber wie alle metallischen und keramischen Stifte ist deren Wiederentfernbarkeit jedoch schwierig. Klinische Langzeitdaten von gegossenen Stiftstumpfaufbauten über bis zu 17 Jahre mit einer Einzelkronenversorgung belegen eine Überlebenswahrscheinlichkeit der Rekonstruktion von 82%. Die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pfeilerzähne lag bei 89%. Ganz wesentlich zur Beurteilung gegossener Stiftstumpfaufbauten ist deren Herstellung. Wahrscheinlich ist der zentrale Nachteil, dass es sich dabei nicht um ein Chairside-Verfahren handelt. In der Fertigungskette müssen die Schritte Präparation und Abformung, Modellherstellung, Modellation, Guss, Ausarbeitung und Einprobe durchlaufen werden. Mögliche Fehlerquellen bezüglich Passung und Homogenität des Gusses, die aufgewandte Zeit und die mit diesen Schritten entstehenden Kosten müssen in die Wertung mit einfließen. Da der Kostendruck wächst und Patienten eine geringe Anzahl von Terminen sehr schätzen, ist die Verwendung gegossener Stiftstumpfaufbauten schwer darzustellen. Zudem ist eine spezifische Präparation notwendig. Im Gegensatz zur vergleichsweise minimalinvasiven, defektbezogenen Präparation bei Anwendung der Adhäsivtechnik mit Komposit, wird für gegossene Stiftstumpfaufbauten stets eine Entfernung unter sich gehender Bereiche notwendig sein. Das bedeutet wiederum die Entfernung gesunder Zahnhartsubstanz bei einem in der Regel substanziell geschwächten Zahn. Bei der Einprobe des Stiftstumpfaufbaus können kleine Gussperlen entlang des Stiftes oder Kanalinlays zu erhöhten Friktionen und Spannungen führen. Diese können ihrerseits Sprünge, Risse und Frakturen nach sich ziehen.
Merke: Nachteile des gegossenen Stiftstumpfaufbaus sind die relativ invasive Präparation der Wurzel und zudem der umständliche Weg über die Laborherstellung. Provisorium.
Medizinisch ist der wesentlichste Aspekt, dass zwingend eine provisorische Versorgung für den Zeitraum zwischen der Abformung und der Eingliederung des Stiftstumpfaufbaus notwendig ist. Erfahrungsgemäß können diese Provisorien sich lockern. Ein gelockertes Provisorium ist gefährlicher als eines, welches komplett herausfällt, da es unter funktioneller Belastung im Wurzelkanal arbeitet, sich verkeilt und zu Rissen oder Sprüngen im Dentin führen kann oder final zu einer meist vertikalen Wurzelfraktur führt. Zusätzlich besteht das Risiko einer bakteriellen Rekontamination des Wurzelkanalsystems. Diese wird erst verzögert nach der prothetischen Versorgung sichtbar. Insgesamt kann sich dadurch, abgesehen vom Zeit- und Kostenaufwand, die Prognose des Zahnes verschlechtern.
Konfektionierter Metallaufbaustift.
Nach der Weiterentwicklung der Gussverfahren blieb der von der Krone getrennt zementierte gegossene Stiftstumpfaufbau für die nächsten 4 bis 5 Jahrzehnte die Therapie der Wahl. Erst Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden vermehrt konfektionierte Stiftsysteme, insbesondere in der aktiven Form des Schraubenankers, propagiert. Es mag verwundern, aber konfektionierte metallische Aufbaustifte sind in der Forschung eher stiefmütterlich behandelt worden. Klinische Langzeitdaten sind trotz der langen Zeit des Einsatzes in der täglichen Praxis kaum bekannt. Eine Langzeituntersuchung über 17 Jahre hat die Überlebenswahrscheinlichkeit postendodontischer Versorgung mit direkten Kompositaufbauten mit und ohne Unterstützung durch einen Metallstift ohne weitere prothetische Versorgung untersucht. Sie kommen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass die Art des Stumpfaufbaus keinen Einfluss hat. Gemessen über alle Rekonstruktionen lag die Überlebenswahrscheinlichkeit bei 55%. Bezogen auf die Zähne lag diese immerhin bei 82%. Die Autoren schlussfolgern, dass bei direkten Kompositrekonstruktionen mit und bei Aufbaustift ohne Kronenversorgung ein Aufbaustift unnötig ist. Klinisch nachteilig erscheint die graue Färbung. Dies ist aber unter opakem Aufbaukomposit gut zu verbergen. Es konnte gezeigt werden, dass die Färbung des Aufbaus bei vollkeramischen Rekonstruktionen ab einer Materialstärke von ca. 2 mm ohnehin irrelevant ist. Ein ganz praktischer, nachteiliger Effekt stellt sich bei der Nachbearbeitung im Zuge der Stumpfpräparation ein. Diese ist unkomfortabel, da es zur Hitzeentwicklung und Vibrationserscheinungen kommt, die für den Adhäsivverbund nicht förderlich sind. Somit empfiehlt sich ein Kürzen des Aufbaustifts im Vorfeld, was unpraktisch ist. Der Aufbaustift erhitzt sich stark beim Kürzen, ist schwer zu greifen und die Wasserkühlung verschmutzt das Arbeitsumfeld. Sollte die endodontische Behandlung fehlgeschlagen sein, ist das Wiederentfernen dieser Stifte äußerst problematisch. Insbesondere adhäsiv befestigte Aufbaustifte sind unter Praxisbedingungen nicht in angemessener Zeit und mit angemessenem Aufwand zu entfernen. Oder kurz, die Zahnentfernung ist sehr wahrscheinlich die Therapie der Wahl. Trotzdem ist verglichen mit gegossenen Aufbauten die Verwendung von konfektionierten zylindrokonischen bzw. konischen metallischen Aufbaustiften in Kombination mit Kompositaufbaumaterial sicher eine Alternative für die Kollegen, die nicht mit faserverstärkten Materialien arbeiten wollen und trotzdem ein Chairside-Verfahren anwenden möchten.
Merke: Deutliche Nachteile des konfektionierten Metallstifts sind das fast unmögliche Wiederentfernen nach endodontischem Misserfolg und das erschwerte Handling im Zuge der Stumpfpräparation. Konfektionierter Stiftstumpfaufbau aus Zirkonoxid.
Rein vom mechanischen Standpunkt gemessen an der Belastbarkeit postendodontischer Rekonstruktionen zeigen keramische Aufbaustifte vergleichsweise geringe Belastbarkeiten. Hier sind gegossene Aufbaustifte besser als faserverstärkte und diese wiederum belastbarer als Keramikstifte. Letztendlich sind jedoch alle Varianten klinisch geeignet und es stellt sich die Frage, wie viel Belastbarkeit notwendig und überhaupt sinnvoll ist. Letztlich ist es eher eine Frage der Behandlungsphilosophie, inwieweit mechanische Gesichtspunkte ausschlaggebend sind. Genauso gut kann der Möglichkeit der unkomplizierten Wiederentfernbarkeit der Vorrang gegeben werden.
Statistiken zu faserverstärktem Aufbaustiften.
Zur Orientierung sollen die klinischen Daten über die Misserfolgswahrscheinlichkeit faserverstärkter Aufbaustifte kurz dargestellt werden. Retrospektiv wurden in einer klinischen Studie für 249 Quarzfaserstifte nach 12 bis 16 Monaten bei 4,4% der Rekonstruktionen Misserfolge festgestellt. In der gleichen Studie zeigten nach 18 bis 68 Monaten 2,6% der 840 Carbonfaserstifte und nach 12 bis 18 Monaten 3,7% von 215 Quarzfaser-ummantelten Carbonfaserstiften Misserfolge. Periapikale Läsionen und Retentionsverluste traten auf. 236 Carbonfaserstifte bei 146 Patienten blieben nach 27 bis 41 Monaten ohne einen Misserfolg, während bei 100 Carbonfaserstiften bei 100 Patienten nach 48 Monaten 5% der Versorgungen als Misserfolg betrachtet wurden. Rund 2% der Zähne zeigten periapikale Läsionen. In 5 prospektiven Studien wurden folgende Misserfolgsraten beobachtet. Für 97 vollständig nachuntersuchte Quarzfaserstifte bei 97 Patienten nach 60 Monaten mit Sekundärkaries als ausschließliche Misserfolgsursache 10,3%. Für 100 Quarzfaserstifte bei 81 Patienten nach bis zu 30 Monaten im Sinne einer Erneuerung der Gesamtversorgung bedingt durch notwendige Revision der Wurzelkanalbehandlung 0,04%. Für 180 Quarzfaserstifte bei 132 Patienten nach ebenfalls 30 Monaten mit einer Aufbaufraktur und 2 Retentionsverlusten 1,7%. Für 52 Carbonfaserstifte in 42 Patienten nach 6,7 bis 45,4 Monaten 7,7%. Für 117 Patienten mit versorgungsbedürftigen Klasse 2 Füllungen wurden 60 Carbonfaserstifte mit Kompositfüllungen kombiniert und für 57 Carbonfaserstifte zusätzlich eine Einzelkrone angefertigt. Nach 36 Monaten ergaben sich Misserfolgsraten von 6,7% bzw. 5,2%. 75 Patienten mit je einem Carbonfaserstift und 75 Patienten mit je einem quarzfaserverstärkten Kompositstift zeigten nach bis zu 30 Monaten eine Misserfolgsrate von 5,3% bzw. 8%.
Konfektionierte Stiftstumpfaufbauten aus faserverstärktem Komposit.
Klinische Studien über Carbon-, Glas- und Quarzfaserverstärkte Stiftstumpfaufbauten finden sich in geringer Zahl. Da Carbonfaserstifte ein bis zu dreifach höheres E-Modul als Glasfaserstifte haben und andere biomechanische Eigenschaften ähnlich denen metallischer Aufbaustifte besitzen, ist eine Übertragbarkeit der Studienergebnisse nicht gestattet.
Entscheidungsfindung: Stift oder kein Stift?
Unter dieser Überschrift verbirgt sich die Frage, wann ein Aufbaustift indiziert ist. Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zuvor darüber im Klaren sein, mit welchem Ziel man einen Aufbaustift einsetzt. Bereits in den 80er Jahren wurde das Konzept bezweifelt, dass ein Aufbaustift den Zahn verstärkt. Trotzdem trifft dieser Ansatz auf eine breite Akzeptanz unter den Zahnärzten. Aufbaustifte werden bevorzugt eingesetzt, weil man sich einen Verstärkungseffekt erwartet, um damit die Frakturwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Das trifft jedoch nicht zu.
Merke, der Aufbaustift kann aufgrund seiner Position nicht verstärkend wirken, da er sich in einem Bereich ohne Kraftangriff befindet.
Deshalb erhöht der Aufbaustift die Frakturfestigkeit eines postendodontisch versorgten Zahnes auch nicht signifikant. Dieses wurde in verschiedenen vergleichenden In-vitro-Studien gezeigt. Es konnte früh biomechanisch sehr schön hergeleitet werden, dass deshalb das Ziel einer Rekonstruktion eines endodontisch behandelten Zahnes die Verstärkung der äußeren Oberfläche sein muss. Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis ist unter dem Schlagwort Ferrul bzw. Ferrul-Effekt oder Fassreifeneffekt populär geworden.
Merke, der Ferrul-Effekt ist der Schlüssel zum Erfolg der postendodontischen Versorgung.
Seit seinem ersten experimentellen Beleg wurde vielfach die Bedeutung des Ferruls für die Belastbarkeit postendodontischer Versorgung bestätigt. Es erscheint heute nicht mehr zu gewagt zu sagen, dass es weniger erheblich ist, welches Stiftmaterial Sie benutzen, solange Sie einen adäquaten Fassreifen präparieren.
Merke, es sollten mindestens 1,5 bis 2 mm Dentin durch die definitive Restauration marginal umfasst werden.
Ist das per se nicht möglich, weil der Zahn zum Beispiel auf Gingiva-Niveau frakturiert ist, so ist entweder eine chirurgische Kronverlängerung oder eine orthodontische Extrusion angezeigt. Bereits 1 mm hoher Fassreifen verdoppelt die Belastbarkeit im Vergleich zu einer Situation, in der kein Fassreifen präpariert wurde.
Ferrul-Effekt.
Der Ferrul-Effekt funktioniert ähnlich den Metallringen um ein Weinfass. Die definitive Restauration umfasst zirkulär die parallel präparierten koronalen Dentinwände und bildet so den sogenannten Fassreifen. Dadurch bewirkt er eine gesteigerte Belastbarkeit und eine verbesserte marginale Integrität der definitiven Versorgung. Die Keilwirkung des Aufbaustifts im Kanalbett selbst wird reduziert. Wird im Zuge einer starken Kanalbettpräparation oder endodontischen Aufbereitung oder bedingt durch kariöse Läsionen der Kanaleingang stark aufgeweitet und somit die verbliebene Wurzelwandstärke unter 1 mm reduziert, wird für diese Situation der Verlust der belastbarkeitssteigernden Wirkung des Fassreifeneffekts für gegossene Stiftstumpfaufbauten in vitro beschrieben. Die Belastbarkeit der Gesamtversorgung gilt dann als kritisch. Hier sollten dann Therapiealternativen in Betracht gezogen werden. Das schließt auch die Zahnentfernung mit ein.
Kave. Beträgt die Restwandstärke marginal unter 1 mm, sollte aus prognostischen Gründen von einem Aufbau abgesehen werden. Klassifikation postendodontisch zu versorgender Zähne.
Vor wenigen Jahren wurde ein Konzept vorgestellt, wie man postendodontisch zu versorgende Zähne im Hinblick auf die empfohlene Therapie klassifizieren könnte, ohne eine metrische Messung durchzuführen, welche sich am Zahnhartsubstanzverlust orientiert. Die Klassifizierung beschreibt 5 Klassen in Abhängigkeit von der Anzahl der verbliebenen Kavitätenwände. Die Klasse 1 ist gekennzeichnet durch eine Zugangskavität und 4 verbliebene Kavitätenwände. Die Klasse 2 beschreibt den Verlust von einer Kavitätenwand, also typischerweise einer MO- bzw. OD-Kavität. Klasse 3 ist eine typische MOD-Kavität mit 2 verbliebenen Wänden. Die Klasse 4 weist eine verbliebene Kavitätenwand auf. Klinisch wird dies meistens die vestibuläre oder orale Wand sein. Wenn der Zahn gleichsam dekapitiert ist, also keine Wand zur Verankerung und Unterstützung mehr vorhanden ist, wird von einer Klasse 5 gesprochen. Die minimale Stärke der Kavitätenwand, um noch als solche gezählt zu werden, ist, wie weiter oben begründet, 1 mm. Geringere Wandstärken werden funktionellen Belastungen nur schwerlich Widerstand leisten und ermöglichen nicht mehr die Präparation einer Kronenrestauration.
Empfehlungen zur restaurativen Versorgung.
Basierend auf dieser Klassifizierung werden folgende Empfehlungen zur Stiftsetzung und zur adäquaten definitiven Versorgung gegeben.
Klasse 1.
Hier verbleiben 4 Kavitätenwände. Wenn alle axialen Wände vorhanden sind und diese eine Wandstärke von mehr als 1 mm haben, ist die Stiftsetzung unnötig. In diesen Fällen ist jede Art der definitiven Versorgung denkbar und möglich.
Klasse 2 und 3.
In diesem Fall verbleiben 2 oder 3 Kavitätenwände. Die Versorgung von Zähnen mit 2 oder 3 Kavitätenwänden bedingt nicht notwendigerweise die Aufbaustiftsetzung. Es konnte gezeigt werden, dass bei typischen MOD-Kavitäten sowohl Komposit als auch Amalgam die Frakturfestigkeit erhöhen. Es fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Die Applikation von Adhäsivsystemen für die Rekonstruktion von endodontisch behandelten Prämolaren mit MOD-Kavitäten zeigten, dass diese den Zahn so gut stabilisieren können, dass die Frakturfestigkeit der gesunder Prämolaren entspricht. Hingegen profitieren Frontzähne mit aproximalen Kavitäten nicht von einer Stiftinsertion. Retrospektive klinische Studien zeigten, dass Zähne mit MOD-Kavitäten ohne Kronenrestauration ein signifikant erhöhtes Frakturrisiko haben. Eine Kronenversorgung von Frontzähnen ergibt keinen klinischen Vorteil hinsichtlich ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit.
Klasse 4.
In Behandlungsfällen, bei denen nur noch eine Kavitätenwand verblieben ist, hat das Aufbaumaterial nur noch einen geringen Einfluss auf die Frakturfestigkeit endodontisch behandelter Zähne. Wenn der Zahn als Pfeiler für festsitzenden bzw. festsitzend herausnehmbaren Zahnersatz dienen soll, wird der notwendige Hartsubstanzabtrag im Zuge der Kronenpräparation die Frakturfestigkeit weiter verringern. Deshalb wird in dem vorliegenden Konzept die Verwendung von Aufbaustiften für diese Fälle empfohlen. Aus ästhetischen Gründen wird im Frontzahnbereich ausschließlich die Verwendung von zahnfarbenen Aufbaustiften angeraten. Auch wenn zugegebenermaßen unter eher opaken Gerüsten wie bei Verwendung von Metallkeramik, aber auch Zirkonoxidkeramik, dieser Aspekt eher in den Hintergrund treten wird.
Klasse 5.
Für stark zerstörte Zähne, bei denen die klinische Krone komplett fehlt, ist die Aufbaustiftsetzung indiziert. Die Stiftsetzung ist notwendig, um dem Aufbau hinreichend Retention zu verleihen. Bekanntermaßen hat der Ferule-Effekt die größte Rolle für eine adäquate Frakturfestigkeit und ist anscheinend wichtiger als die Materialfrage.
Welches Aufbausystem ist das beste?
Das ideale Aufbaustiftmaterial soll durch die Verankerung im Wurzelkanal zum Halt und Stabilisierung des Aufbaus beitragen. Dabei soll ein nur minimales Stressmoment sowohl bei der Stiftsetzung als auch unter Funktion erzeugt werden. Im Falle einer Revisionsbedürftigkeit der Wurzelkanalfüllung oder der Fraktur des Aufbaustifts ist eine leichte Entfernbarkeit gewünscht. Offenkundig besteht insbesondere bei tiefen Präparationen innerhalb des Wurzelkanals ein erhebliches Perforationsrisiko. Bisweilen erfolgt die Beurteilung der Eignung von Aufbaustiften typischerweise anhand des materialtechnischen Parameters Elastizitätsmodul, der Wirkung auf die Belastbarkeit der Gesamtrestauration und der Wiederentfernbarkeit des Aufbaustifts. Die Wahl des passenden Aufbaustiftmaterials wird dabei kontrovers diskutiert. Im Folgenden werden diese einzelnen Aspekte kurz diskutiert.
Elastizitätsmodul.
Es wurde die Theorie entwickelt, dass das E-Modul dem des Dentins entsprechen müsse. Als Ausdruck für das optimale E-Modul wird gern die Häufigkeit wiederversorgbarer Frakturmuster beim Versagen gesehen. Werden faserbasierte Aufbaustifte verwendet, wurde ein steigender Anteil wiederversorgbarer postendodontischer Versorgungen im Vergleich zur Verwendung metallischer Aufbaustifte beobachtet. Im Vergleich zu anderen bekannten Aufbaustiftmaterialien wie zahnärztlichen Keramiken oder Goldlegierungen ist das E-Modul glasfaserverstärkter Komposite näher dem des Dentins. Dieses wird als deren Hauptvorteil postuliert. Faserstifte allgemein sollen eine gewisse Biegung unter Belastung zulassen und somit eine verbesserte Spannungsverteilung zwischen Aufbaustift und Dentin ermöglichen. Das Risiko der Wurzelfraktur kann dadurch verringert werden, jedoch werden Spannungen im Bereich von Zement und Aufbaustift konzentriert, was zum Retentionsverlust des Stiftes führen kann.
Merke: Es konnte gezeigt werden, dass der stiftaufbaubedingte Stress mit steigendem E-Modul in der Reihenfolge Glasfaser, Titan, Zirkondioxid reduziert wird. Belastbarkeit.
Der Vorteil der reduzierten Stressinduktion bei Belastung faserverstärkter Aufbaustifte wird mit einer reduzierten Belastbarkeit gegenüber metallischen Stiftsystemen erkauft. Eine systematische Literaturanalyse zeigte, dass faserverstärkte Stiftsysteme signifikant weniger belastbar als gegossene Stiftstumpfaufbauten sind. Die Belastbarkeit gegenüber metallisch konfektionierten Aufbaustiften ist vergleichbar und signifikant höher als die keramischer Stiftstumpfaufbauten.
Merke, man hat im Prinzip nur die Wahl zwischen einem belastbareren, nicht wiederversorgbaren metallischen und einem weniger belastbaren, aber wiederversorgbaren faserverstärkten Aufbaustiftsystem. Wiederentfernbarkeit.
Faserverstärkte Materialien sind gegenüber metallischen oder keramischen Stiftmaterialien leichter wieder zu entfernen. Das erklärt sich durch den Verlust des Verbunds zwischen Faser und Matrix beim Einsatz entsprechend entwickelter Bohrer. Die Stiftentfernung gelingt aber auch unproblematisch durch die Verwendung kleiner Diamantkugeln. Unter tupfenden Bewegungen mit und ohne Wasserspray ist der Faserstift mit geringem Zeitaufwand zu entfernen. Wer einmal versucht hat, einen adhesiv befestigten Titanstift zu entfernen, weiß, dass es für die Entfernung nicht faserverstärkter Stiftmaterialien keine wirklich effektive Methode gibt. Zusätzlich ist das Risiko für Perforationen oder der Induktion von Dentinsprüngen erheblich.
Welche Stiftlänge ist empfehlenswert?
Eine Laboruntersuchung konnte zeigen, dass auch kürzere Aufbaustifte funktionieren könnten, wenn diese adhesiv befestigt werden. Testori und Mitarbeiter zeigten, dass bei adhesiver Befestigung kein Unterschied der Haftwerte zwischen 5 mm oder 8 mm langen Stiften besteht. Für die konventionelle Befestigung gilt, dass je länger der Aufbaustift, desto höher dessen Retention. Klinische und Laboruntersuchungen des Autors hatten immer eine Stiftlänge von 8 mm intrakanalikulär als Maßgabe. Sie ermöglicht es, dass nach Stiftsetzung noch eine 4 bis 6 mm lange Restwurzelfüllung verbleibt, um einen apikalen Verschluss zu erzielen.
Adhesivtechnik im Wurzelkanal.
Die adhesive Befestigung von Aufbaustiften im Wurzelkanal ist vergleichsweise neu und wurde eher zufällig entdeckt. Als vorteilhaft wurde eine verbesserte Randdichtigkeit und Stiftretention auch bei geringerer Stiftlänge, eine spannungsreduzierende sowie belastbarkeitssteigernde Wirkung im Vergleich zur konventionellen Zementierung mit Zinkoxidphosphat und Glasionomer-Zementen beobachtet. Das Wurzeldentin ist mit Phosphorsäure konditionierbar. Die erreichbare Oberflächenvergrößerung reduziert sich jedoch von koronal nach apikal. Die adäquate Ausprägung einer Hybridschicht ist möglich.
Nachteile?
Die Bedingungen zur sicheren Anwendung der Adhesivtechnik sind vergleichsweise ungünstig. Die kontrollierte Applikation der einzelnen Substanzen ist aufgrund des schmalen Wurzelkanals erschwert. Eine visuelle Kontrolle ist nicht möglich. Überreste von der Kanalaufbereitung und der Kanalkonditionierung können im Kanallumen verbleiben. Als Folge der Applikationstechnik und der Polymerisationsschrumpfung finden sich eine Vielzahl von Fehlstellen und Lufteinschlüssen innerhalb der Zementfuge. Die Applikation von Adhesivsystemen ist techniksensitiv und kann aufgrund ihrer Hydrophilie bei vereinfachten Systemen Flüssigkeitsbewegungen durch Wurzeldentin auslösen, die wiederum den adhesiven Verbund negativ beeinflussen können.
Selbstadhesive Komposite.
Seit wenigen Jahren sind die sogenannten selbstadhesiven Universalkomposite auf dem Markt. Sie sind für die Anwendung im Wurzelkanal deshalb gut geeignet, weil keinerlei techniksensitive Behandlungsschritte vor dem eigentlichen Einbringen des Zements notwendig sind. In ihrer vereinfachten Anwendung jedoch können diese nicht mit klassischen Mehrschrittsystemen mithalten. Jede Vereinfachung führt bisher zu einer Verringerung der Haftwerte oder Bakteriendichtigkeit oder eventuell Dauerhaftigkeit des Verbunds.
Aufbaustift und Zahnersatz.
Vor allem verschiedene materialtechnische Aspekte wie Stiftdurchmesser, Länge, Geometrie und Oberfläche sind beständig in der Diskussion, die Prognose postendodontischer Versorgung zu beeinflussen. Allgemeingültige Richtlinien sind bisher jedoch nicht formulierbar. Es erscheint sinnvoll, die Einflussfaktoren in eher mechanische und biologische zu unterteilen.
Mechanische Einflüsse?
Es gibt Hinweise darauf, dass der klinische Erfolg postendodontisch behandelter Zähne von folgenden Aspekten abhängig ist. Erstens, von mechanischen Aspekten wie der Eingliederung einer Kronenversorgung. Zweitens, der Anzahl bzw. Lage der okklusalen Kontakte und dem Interinzisalwinkel. Drittens, der Position des Zahnes im Zahnbogen. Viertens, und der Art der definitiven Versorgung, also festsitzender oder herausnehmbarer Zahnersatz.
Biologische Einflüsse?
Als biologische Einflussfaktoren kommen wiederum andere Punkte in Betracht. Erstens, die Zahl der benachbarten Zähne. Zweitens, der endodontische Befund. Drittens, die verbliebene Unterstützung des Alveolarknochens. Viertens, die Anfertigung einer nur provisorischen Versorgung. Fünftens, die Degradation des Kollagens im Wurzeldentin. Sechstens, die zahntypspezifische intermolekulare Vernetzung des Wurzeldentins. Siebtens, und der Betrag der verbliebenen Zahnhartsubstanz.
Prognosen.
Eine wesentliche Erkenntnis, die in anderen Untersuchungen bestätigt werden konnte, ist, dass endodontisch behandelte Zähne in einer geschlossenen Zahnreihe die beste Prognose haben, da sie durch die mesialen und distalen Kontakte stabilisiert werden. Sörensen und Martinow demonstrierten in einer retrospektiven Nachuntersuchung, dass die Stiftinsertion keinen Vorteil bezüglich der Überlebenswahrscheinlichkeit endodontisch behandelter Zähne bringt, wenn diese durch Kronen oder Brücken versorgt sind. Wird solch ein Zahn jedoch als Pfeiler für einen herausnehmbaren Zahnersatz benötigt, hat die Stiftsetzung einen signifikant positiven Effekt auf den Behandlungserfolg. Nichtsdestotrotz hat ein postendodontisch versorgter Zahn als Pfeiler eines kombiniert festsitzenden herausnehmbaren Zahnersatzes ein erhöhtes Misserfolgsrisiko.
Sonderfall Extensionsbrücke.
Ein besonderes Problem festsitzenden Zahnersatzes besteht bei Extensionsbrücken. Endodontisch behandelte Zähne haben ein höheres Risiko für Pfeilerfrakturen, wobei das Frakturrisiko für distale, dem Extensionsglied benachbarte Ankerzähne doppelt so hoch ist. In einer klinischen Studie von Landolt und Lang wurden exklusiv Extensionsbrücken nachuntersucht. Wurden die Ankerzähne endodontisch versorgt und mit Stiftstumpfaufbauten restauriert, stieg der Anteil technischer Probleme auf 35%, während bei vitalen Pfeilerzähnen lediglich 7% der Misserfolge auf Retentionsverlust der Brücken oder Gerüstfrakturen zurückzuführen waren. Die Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass der Aufbau der endodontisch behandelter Pfeilerzähne mit konventionell zementierten, gegossenen Stiftstumpfaufbauten, Schrauben oder Metallstiften, wie sie in den erwähnten klinischen Studien zur Überlebensrate von Extensionsbrücken verwendet wurden, das Risiko für Randspaltbildung und Wurzelfraktur erhöhen.
Vergleich herausnehmbarer mit festsitzendem Zahnersatz.
Eine weitere interessante retrospektive Studie evaluierte die Überlebenswahrscheinlichkeit endodontisch behandelter Zähne, die einen Aufbaustift erhielten und prothetisch versorgt wurden. Insgesamt 864 Zähne bei 360 Patienten wurden nachuntersucht. Analysiert wurden die Parameter, Stifttyp, Art der prothetischen Restauration, Nachuntersuchungszeit und im Fall des Versagens das Versagensmuster. Die errechneten Überlebensraten der Pfeilerzähne unterschieden sich statistisch signifikant zwischen Brücken und herausnehmbare Teilprothesen. Während bei Brücken nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 60 Monaten ca. 93% der postendodontisch versorgten Zähne überlebten, waren es für den herausnehmbaren Zahnersatz nur 51%. Die meisten analysierten Faktoren hatten nur auf den herausnehmbaren Zahnersatz einen negativen Einfluss. Die Zähne, die als Pfeiler für Doppelkronen kombiniert festsitzend herausnehmbaren Zahnersatz dienten, hatten ein besonders hohes Versagensrisiko. Untersuchungen des Autors konnten zeigen, dass für glasfaserbasierte Rekonstruktionen Einzelkronen im Vergleich zu Brücken ein bis zu vierfach erhöhtes Misserfolgsrisiko haben. Kombiniert festsitzend und herausnehmbarer Zahnersatz schnitt vergleichbar schlecht ab. Zusätzlich wurde deutlich, dass der Frontzahn im Vergleich zum Seitenzahnbereich der Hochrisikobereich ist.
Kave. Die Einzelkrone im Frontzahnbereich ist das postendodontisch-prothetische Worst-Case-Szenario. Empfehlungen zur erfolgreichen postendodontischen Versorgung.
Erstens. Stellen Sie einen Ferrul- bzw. Fassreifen von mindestens 2 mm sicher. Zweitens. Setzen Sie einen Aufbaustift bei 2 oder weniger verbliebenen Kavitätenwänden. Drittens. Zähne mit einer Reststärke der Wurzelwand unter 1 mm sind nicht vorhersagbar rekonstruierbar. Viertens. Arbeiten Sie adhesiv und verwenden Sie dabei Kofferdamm. Fünftens. Faserverstärkte Stifte sind leicht revidierbar, biodynamisch akzeptabel, leicht nachzubearbeiten und ästhetisch akzeptabel. Sechstens. Benutzen Sie passive, konfektionierte, konische bzw. zylindrokonische Aufbaustifte. Siebtens. Vermeiden Sie Stiftprovisorien. Achtens. Verblocken Sie, wenn in der Therapieplanung sinnvoll möglich, postendodontisch versorgte Pfeilerzähne, insbesondere im Oberkieferfrontzahnbereich. Neuntens. Vermeiden Sie Extensionsbrücken, Teleskop- und Geschiebeprothetik auf endodontisch behandelten Pfeilerzähnen besonders dann, wenn diese die distalen Pfeiler der Versorgung darstellen würden. 10. Versorgen Sie festsitzend.
Ein Ausblick.
Die Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen hoch, dass sich in absehbarer Zeit über den Weg der sich immer weiter verbessernden Adhäsivtechnik eine Entwicklung weg vom Aufbaustift zeigen wird. Dem Aufbaustift gehört nicht die Zukunft. Das Gleiche gilt aber auch für die bisherige Form der Wurzelfüllung. Es drängt sich geradezu auf, dass der Aufbau verlorener Zahnhartsubstanz in einer Sitzung nach Vollendung der vorangegangenen mechanischen Wurzelkanalaufbereitung und Desinfektion durch Auffüllung des Kanalsystems von apikal nach koronal und sofortigem, gleichzeitigen Aufbau des Zahnstumpfs mit nur einem einzigen Material erfolgt. Damit verbunden sind so viele Vorteile hinsichtlich Bequemlichkeit, Zeitersparnis und reduzierter Techniksensibilität, dass dieser Ansatz Wirklichkeit werden wird. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.